Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Der unterirdische Bahnhof Porta Alpina wird nicht gebaut. Das Zukunftsprojekt in Sedrun ist für den Kanton allein eine Nummer zu groß. Auch Italien setzt prioritär auf die NEAT. Das bestätigt der italienische Außenminister Massimo D'Alema bei seinem Besuch in Bern. Die Schweizerische Nationalbank verzichtet überraschend auf eine Zinspause. Sie erhöht den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt. Die Geheimplantheorie der SVP stößt auf Kritik in den eigenen Reihen. Politiker befürchten kontraproduktive Folgen. Und später dann, der französische Präsident Sarkozy wagt sich an eine historische Institution. Er baut den Inlandsgeheimdienst um, wenigstens ein bisschen. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Daniel Hubacher.
Die Porta Alpina, der umstrittene unterirdische Bahnhof im Gotthard-Basistunnel bei Sedrun, wird nicht gebaut. Die technischen, betrieblichen und vor allem die finanziellen Risiken des 50-Millionen-Projekts seien ohne gesicherte Beteiligung des Bundes und ohne klare Zusagen der SBB nicht verkraftbar, gab die Trägerschaft bekannt. Georg Fromm.
Im Mai hatte der Bundesrat den Entscheid über die Porta Alpina auf 2012 vertagt. Dass diese zeitliche Verschiebung beim Bau des unterirdischen Bahnhofs im NEAT-Tunnel bei Sedrun zu großen Problemen führt, darauf hatte der zuständige Bündner Regierungsrat Stefan Engler schon damals hingewiesen. Nach weiteren Abklärungen musste er nun heute in Sedrun das Ende dieses Projekts verkünden.
Wir verzichten auf die Weiterführung des vorgeschlagenen Projektes Porta Alpina.
29 Millionen Franken hätte der Kanton Graubünden in den nächsten 2 Jahren in das Projekt stecken müssen. Das wäre bereits mehr Geld von Kanton und Region gewesen, als ursprünglich für die ganze Porta Alpina geplant war. Trotz dieser Ausgaben, am Ende ohne Porta Alpina dazustehen, dieses Risiko wollten die Promotoren nicht eingehen. Für die Region so selber ist dieses Aus ein harter Schlag. Die Hoffnungen ruhen nun in einer verstärkten Zusammenarbeit in der ganzen Gotthard-Region. Doch ein Ersatz für die Porta Alpina ist dies nicht.
Bundesrat Moritz Leuenberger bedauert den Entscheid über das Ende der Porta Alpina. Er könne den Entscheid der Bündner Regierung aber gut nachvollziehen, sagte Leuenberger in einer Stellungnahme. Die Schweizerische Nationalbank SNB dreht die Zinsschraube weiter nach oben. Sie erhöht den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf 2,75%. Das ist die 8. Leitzinserhöhung in Folge. Urs Sigrist.
Die neueste Erhöhung des Leitzinses hat die Schweizerische Nationalbank SNB zwar schon vor 3 Monaten in Aussicht gestellt, doch wegen der internationalen Kreditkrise überrascht sie auch. Doch in der Einschätzung der Nationalbank entwickelt sich die Schweizer Wirtschaft trotz der jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten weiterhin gut. Die SNB rechnet für dieses Jahr nach wie vor mit einem Wachstum der Schweizer Wirtschaft von gegen 2,5%. Eine Wachstumsdynamik, die sich nächstes Jahr etwas abschwächen dürfte, deren Einschätzung wegen der Kreditkrise allerdings unsicherer und schwieriger geworden sei, wie die Nationalbank schreibt. Da sich die Inflationsaussichten allerdings eher verschlechterten, hat sich die SNB, anders als die Europäische Zentralbank vor einer Woche, für einen weiteren Zinsschritt nach oben entschieden. Ein Schritt, der auf dem Markt schon gemacht wurde und ein Schritt, der auch den Schweizer Franken wieder etwas stärken sollte.
Urs Sigrist. In einer ersten Reaktion bezeichnete der Schweizer Hauseigentümerverband die Zinserhöhung als unnötig und unsinnig. Hauseigentümer müssten nun für bestehende Hypotheken insgesamt 1,5 Milliarden Franken mehr Zinsen bezahlen. Diese Mehrkosten müssten sie an ihre Mieter weitergeben. Das treibe die Inflation an. Der Deutschschweizer Mieterverband sprach von einem gefährlichen Signal. Eine eventuelle Erhöhung der Hypothekarzinsen und damit der Wohnungsmieten könne die Kauflust dämpfen. Nicht überrascht zeigte sich der Wirtschaftsdachverband Economy Suisse. Mit dem Zinsentscheid beweise die Nationalbank ihr Vertrauen in die Wirtschaftsentwicklung und auch international ihre geldpolitische Unabhängigkeit. Der Bau der Anschlussgleise an die NEAT hat auch für Italien Priorität. Das hat der italienische Außenminister Massimo D'Alema heute in Bern versichert.
Io ho voluto rassicurare i nostri partner svizzeri che noi consideriamo i collegamenti via Gottardo, via Sempione con la Svizzera e attraverso la Svizzera con il nord europeo come una delle scelte prioritarie per il nostro paese.
Italien werde die nötigen Investitionen für die Bahnanschlüsse an die NEAD tätigen, sagte D'Alema nach einem Gespräch mit Bundespräsidentin Micheline Galmiret. Der italienische Außenminister und die Bundespräsidentin unterschrieben außerdem eine Vereinbarung, die künftig mindestens ein Treffen pro Jahr auf Regierungsebene vorsieht. Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus warnt vor willkürlichen Entscheiden bei Einbürgerungsverfahren. Wenn die Bevölkerung an der Urne über Einbürgerungen entscheiden könne, brauche es ein Beschwerderecht. Negative Entscheide müssten zudem begründet werden, sonst sei die Rechtsstaatlichkeit nicht gewährleistet. Die Warnung der Rassismuskommission erfolgt vor dem Hintergrund der SVP-Volksinitiative für demokratische Einbürgerungen. Der Nationalrat hat die Vorlage bereits abgelehnt. Die Gewerkschaft Unia rüstet sich für einen Streik auf dem Bau. Der Zentralvorstand hat nach der Kündigung des Landesmantelvertrages durch die Baumeister die Streikkasse geöffnet und 5 Millionen Franken für Streikaktionen bereitgestellt. Die Unia befürchtet Lohn- und Sozialdumping, weil es nach dem Auslaufen des Landesmantelvertrages vom 1. Oktober an auf dem Bau keine verbindlichen Mindestlöhne und Mindestarbeitsbedingungen mehr geben wird. Stefan Brubacher soll neuer Generalsekretär der FDP werden. Das Präsidium der Freisinnig-Demokratischen Partei schlägt den 39-Jährigen als Nachfolger von Guido Schommer vor, der Ende Februar 2008 nach 11 Jahren im FDP-Generalsekretariat zurücktritt. Zurzeit arbeitet der Jurist und Ökonom Brubacher beim Wirtschaftsdachverband Economie Suisse. In Irak ist ein Führer des Widerstandes gegen die Al-Qaida-Terroristen getötet worden. Abdul Sattar Abu Risha kam nach Polizeiangaben bei einer Bombenexplosion in der westirakischen Provinz Anbar ums Leben. Abu Risha hatte mit anderen Stammesführern eine Allianz gegen die Al-Qaida geschmiedet. Erst letzte Woche hatte US-Präsident Bush Abu Risha in Irak getroffen und ihm für seinen Kampf gedankt. Der neue Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Großbritannien geht auf denselben Erregerstamm zurück wie der erste Fall vor 6 Wochen. Das teilt das britische Landwirtschaftsministerium mit. Der nun betroffene Hof in der Grafschaft Surrey liegt rund 15 Kilometer von jenem staatlichen Laboratorium entfernt, aus dem Anfang August das Virus höchstwahrscheinlich entwichen ist. Sämtliche Rinder des Hofes wurden getötet. Die britische Regierung verhängte landesweit ein Transportverbot für Rinder, Schweine und Schafe. Und die Börsendaten von Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 8.878 Punkten plus 1,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.430 Punkten plus 1%. Der Euro wird zu einem Franken 64,83 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 18,70. Das Wetter bis morgen Freitag. In der ganzen Schweiz wird es auch morgen sonnig. Nur am Morgen liegt über dem Mittelland etwas Nebel und über dem Tessin Hochnebel. Die Temperaturen steigen im Norden auf 22, im Tessin auf 24 Grad. Am Samstag ziehen im Norden Wolken auf, am Nachmittag scheint wieder überall die Sonne. Und am Sonntag wird es im ganzen Land sonnig und bis zu 25 Grad warm. Verkehrsinfo Deres von 18.08 Uhr in der Zentralschweiz. Auf der A2 in Richtung Luzern Verkehrsbehinderung zwischen Dagmersellen und Zursee wegen einer verlorenen Ladung. Dann Stau oder Behinderungen auf diesen Strecken. Auf der A4a zwischen Baar und Silbruck sowie auf der A14 vor der Verzweigung Rotsee. Region Basel auf der A2 zwischen der Verzweigung Hagnau und der Verzweigung Augst in Richtung Luzern. Und in der Gegenrichtung zwischen dem Schweizer Halle-Tunnel und der Verzweigung Hagnau. Auf der Autobahn Esch Richtung Basel zwischen Muttenz und der Verzweigung Hagnau. Sowie auf der Rheinstraße zwischen Pratteln und Liestal. Und Region Zürich auf der Nordumfahrung in beiden Richtungen. Auf der A3 zwischen Zürich-Brunau und dem Autobahnende. Sowie auf der Hauptstraße zwischen Herzl und Zielbruck. Und schließlich in der Westschweiz auf der A1 in Richtung Lausanne. Stau nach einem Unfall zwischen Morsch-West und Morsch-Ost.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1, die weiteren Themen. Der zerplatzte Traum der Porta Alpina. Das unterirdische Superprojekt scheitert an irdischen Realisierungsproblemen. SVP gegen SVP. Der angebliche Geheimplan gegen Bundesrat Blocher ist so geheim, dass sie nicht mal die eigenen Leute kennen. Parteiinterne Kritik wird laut. Sololauf der Optimisten. Anders als die Europäische Zentralbank ignoriert die Schweizerische Nationalbank die Krise der Finanzmärkte. Wahlzoom in die Region. Schickt Baselland den netten Bauern oder den intellektuellen Juristen in den Ständerat? Dann Hilfe ohne Wenn und Aber. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz harrt in Afghanistan aus, wo andere längst aufgegeben haben. Die Zuschauer des Aufschwungs. In Deutschland mag die boomende Wirtschaft wohl die Regierung beflügeln, viele aber lässt sie links liegen. Und die Spitzel im Visier. Der französische Präsident Sarkozy bastelt an der legendären Einrichtung der politischen Polizei. Höllenpforte zum Himmel. So betitelte die deutsche Wochenzeitung Die Zeit vor 2,5 Jahren ihren Bericht über die Porta Alpina. Das Projekt beeindruckte über die Grenzen hinweg. Und hierzulande stiegen Anhängern die Träume über den Bahnhof tief unter der Erde im Gotthardtunnel in den Himmel. Doch die unterirdische Bahnstation und der Lift bleiben eine Vision. Der Kanton Graubünden gibt die Porta Alpina auf. Georg Fromm.
Was der Bündner Regierungsrat Stefan Engler heute Nachmittag im Schulhaus von Sedrun bekannt gab, das hatte sich in den letzten Monaten angekündigt. Als nämlich der Bundesrat im Mai den Entscheid über die Porta Alpina gleich um 5 Jahre vertagte, war, wenn nicht gleich von einem definitiven aus, so doch von einem Abstellgleis die Rede. Was der Entscheid für das Projekt jedoch genau bedeutet, das wurde in den letzten Wochen in Graubünden analysiert. Stefan Engler.
Fazit: In allen 3 Bereichen – Technik, Finanzierung und Betrieb sind die Grundlagen für eine erfolgsversprechende Weiterführung des Projekts nicht mehr gegeben.
Will heißen, 29 Millionen Franken hätten Kanton und Region in den nächsten 2 Jahren in die Porta Alpina investieren müssen. Dies nur, um die Option eines Ausbaus nicht verfallen zu lassen. Bei einem späteren Nein aus Bern jedoch wäre dieses Geld buchstäblich verlocht gewesen. Und dieses Risiko wollten die Promotoren nicht eingehen. Die Abklärungen zeigten jedoch noch etwas anderes. Der Betrieb der Porta Alpina wäre, auch in einer abgespeckten Variante, sehr teuer geworden.
Allerdings wurden wir doch etwas überrascht, dass selbst ein Minimalbetrieb während der Woche 3 Züge am Morgen und am Abend mit Halt an der Porta Alpina Station massive Ausfallentschädigung an die Gotthard-Basistunnelbetreiber führen sollen.
45 Franken Unkosten pro Passagier wären zu erwarten gewesen. Und auch wenn die Bündner Promotoren nie von einem wirtschaftlichen Betrieb der Porta Alpina gesprochen haben, solche Unkosten wären eine zu grosse Starthypothek gewesen. Auch wenn die Verantwortlichen heute betonten, dass deswegen die Welt im Bündner Oberland nicht gleich untergehe, für die Region ist dies ein harter Schlag. Mit der Porta Alpina waren viele Hoffnungen verbunden, wie auch diese Reaktionen von Passanten zeigen.
Schade ist es. Vor ein paar Wochen bin ich runter, richtig im Loch. Und als ich das gesehen habe, bin ich aufgegangen und gesagt, das muss ja fast gehen. So viel Geld rausgeben und jetzt können sie nicht einfach Nein sagen. Vielleicht sagen die unsere Jugend in 50 Jahren auch, die Idioten hätten das nicht einmal bauen können. Oder vielleicht sagen sie auch, die Idioten hätten das nicht bauen sollen. Aber ich glaube, es wäre besser, man würde das bauen.
Für mich eigentlich ist es eine grosse Enttäuschung eigentlich. Das hätte viel gebraucht in der Gegend, im Oberland und im ganzen Kanton. Aber die Randregionen werden nicht so unterstützt wie andere Orte zum Teil. Im Unterland ist das Leben auch ein bisschen einfacher als hier oben in den Bergen.
Die Hoffnungen liegen nun in einer verstärkten Zusammenarbeit in der ganzen Region um den Gotthard. Dies immerhin ist eine Frucht der Porta Alpina. Ein Ersatz jedoch ist es nicht.
Georg Fromm aus Sedrun. Auch in Bundesbern haben sich die Geister in Sachen Porta Alpina in den letzten Jahren geschieden. Der Bundesrat, so die Bündner Regierung, habe mit seinem Entscheid, die Finanzierung hinauszuschieben, zum Ende des Projekts mitgetragen. Verkehrsminister Moritz Leuenberger, immer ein Verfechter der Porta Alpina, ist nicht glücklich, betont aber gleichzeitig, es sei wichtig gewesen, diese Vision zu wagen. Philipp Burkhardt.
Er habe die Hoffnung, dass die Porta Alpina komme und er werde sich mit Herzblut dafür einsetzen, sagte Verkehrsminister Moritz Leuenberger noch im Frühling. Jetzt sind die Träume geplatzt, das Herz des SP-Bundesrates blutet.
Schon ein bisschen. Das war eine kühne Vision. Ich fand das ein ganz tolles Projekt. Ich bedauere, dass es vorerst jetzt in den Tiefkühler gelegt werden muss. Aber ich verstehe die Bündner Regierung natürlich auch. Es sind sehr viele Fragen offen, das hat ja auch der Bundesrat gesagt. Nun noch mehr Investitionen mit der öffentlichen Hand, mit den offenen Fragezeichen zu wagen, das ist ein politischer Entscheid, den ich respektieren muss.
Den Vorwurf, die Porta Alpina habe von Anfang an nie eine Chance gehabt, weist Bundesrat Leuenberger zurück.
Es gab solche Stimmen, aber man muss in der Politik, wie übrigens auch in der Wirtschaft, zunächst mal eine Vision wagen und mindestens einen derartigen Konkretisierungsgrad annehmen lassen, dass man dann entscheiden kann, soll man weitergehen oder nicht.
Auch Bundesparlamentarier, ob Befürworter oder Gegner des Projekts, sind vom heutigen aus nicht überrascht. Der Bündner SP-Nationalrat Andrea Hämmerle findet den Entscheid der Kantonsregierung vernünftig.
Der Bundesrat hat nicht entschieden, hat den schwarzen Peter der SBB weitergegeben. Die SBB hat eine Studie gemacht, die zeigt, dass es schwierig wäre, das zu realisieren aus ihrer Sicht. Und jetzt muss die Bündner Regierung halt den schwarzen Peter ziehen und den Entscheid bekannt geben.
Hämmerle, der dem Projekt Porta Alpina immer konstruktiv skeptisch gegenübergestanden ist, wie er selber sagt, sieht nun Probleme auf die Region zukommen.
Für die Region bedeutet das vor allem psychologisch einen enormen Rückschlag, weil sie irrtümlicherweise alle Hoffnungen in die Porta Alpina gesetzt hat. Das wird jetzt ein großes Problem. Man muss diese Region auf einem anderen Gebiet wirklich fördern.
Von einem Rückschlag spricht auch Domenico Kolumberg, langjähriger Nationalrat der CVP aus dem Kanton Graubünden, der immer an vorderster Front für die Porta Alpina gekämpft hat.
Das ist schon eine Enttäuschung, denn es gab in den letzten Jahren kaum ein kleines, an für sich kleines Verkehrsprojekt, das so viel Hoffnung und Erwartungen geweckt hat und irgendwie eine Aufbruchstimmung in diesem Gebiet ausgelöst hat.
Dass er und seine Mitstreiter jahrelang auf ein Projekt gesetzt haben, von dem eigentlich immer klar gewesen ist, dass es für die SBB betrieblich riesige Nachteile bringt, lässt Kolumberg nicht gelten.
Wir haben stets aufgrund der heutigen Grundlage geplant und gearbeitet und der Bericht der SBB stützt sich auf künftige Fahrplangestaltung.
Immerhin, sagt Kolumberg, habe das Projekt die vier Bergkantone Uri, Wallis, Tessin und Graubünden näher zusammengebracht. Jetzt, findet der Urner Ständerat Hans-Rudi Stadler, müsse sich diese Region für ein anderes Anliegen einsetzen, für den Erhalt der Gotthard-Bergstrecke.
Inzwischen feierten wir das Jubiläum 125 Jahre Gotthardbahn und auch von der SBB gab es klar ein Signal, dass man an der Bergstrecke festhält. Die Gotthard-Bergstrecke ist auch für die Erschließung der Leventina und des Oberlandes von großer Bedeutung.
Und zudem, findet Stadler, müsse die Porta Alpina für künftige Generationen eine Option bleiben.
Geheimplan zur Abwahl von Christoph Blocher. Dieses Thema ist seit Wochen installiert und es könnte mittlerweile zu gewissen Ermüdungserscheinungen geführt haben. Viele mögen wohl von diesen Verschwörungstheorien kaum mehr hören. Nun sorgt aber ausgerechnet die SVP selbst dafür, dass man aufhorcht und aufmerksam hinhört. Immer mehr Exponenten der Partei äußern Zweifel am angeblichen Geheimplan und befürchten gar, die Kampagne könnte der Partei schaden. Oliver Washington.
Den Auftakt machte gestern Abend der Zürcher SVP-Nationalrat Max Binder, als er in der Rundschau des Schweizer Fernsehens Folgendes sagte.
Persönlich habe ich auch ein bisschen Mühe zu glauben, dass wir Teil von dem Geheimplan sind, ob man jetzt auf der einen oder anderen Seite sagt, ich habe das nie so wahrgenommen.
Auch heute, einen Tag danach, bestätigt Max Binder diese Einschätzung und weiter sagt er,
liegen offenbar hüben wie drüben etwas die Nerven blank und man steigert sich da in gegenseitige Hektik, die, so meine ich, nicht in jedem Fall nötig wäre.
Eine Kritik also auch an der eigenen Partei. Max Binder steht mit dieser Haltung nicht alleine da. Da ist zum Beispiel der Schaffhauser Standesvertreter Hannes Germann.
Ein Geheimplan, zumindest rein in politischen Kreisen, daran glaube ich eigentlich nicht.
Oder auch die Berner Nationalrätin Ursula Haller. Wenn andere Parteien öffentlich mit der Abwahl von Bundesrat Christoph Blocher drohten, sei dies noch lange kein Geheimplan,
weil ich meine, es sei im Vorfeld von Wahlen immer, werde mit den Säbeln gerasselt. Und ich glaube auch nicht, dass man solche Aussagen jetzt einfach schon so dementsprechend überbewerten sollte und leider Gottes mit allzu grobem Geschütz zurückgeben sollte.
Verschiedene weitere von uns angefragte SVP-Exponenten äußern sich im gleichen Sinn. Mühe bekunden sie auch mit dem Stil der Parteileitung. Ueli Maurer und Christoph Mörgeli würden mit ihren persönlichen Angriffen und ihrem aggressiven Ton an die Adresse der Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission viel zur Politikverdrossenheit beitragen, ist beispielsweise Hans-Jörg Walter überzeugt. Er ist Thurgauer Nationalrat und Präsident des Bauernverbandes.
Ich befürchte aber auch, dass eben nicht jede Wählerin und jeder Wähler auf ein solches Polittheater sich angesprochen fühlt. Und dann sagt, ja, was soll ich da noch entscheiden? Ich muss das nicht haben.
Ein weiteres SVP-Schwergewicht, das hier nicht genannt werden will, aber die Politik der Partei während Jahren mitprägte, sieht noch eine weitere Gefahr. Eine Gefahr allerdings für die eigene Partei. Seine Befürchtung, die SVP könne mit der aggressiven Kampagne, die ganz auf Bundesrat Christoph Blocher ausgerichtet ist, sicher die treue SVP-Wählerbasis mobilisieren. Allerdings meint er, dass Wechselwähler abspringen und der Partei den Rücken kehren könnten. Dahingehend äußert sich auch Hans-Jörg Walter.
Natürlich, das ist das politische Risiko, das die SVP eingeht.
Wie also ist der aktuelle Wahlkampf der SVP einzuschätzen? Um den harten Kern der Anhängerschaft an die Urnen zu bringen, fahre die Partei sicher die richtige Strategie, meint Politgeograf Michael Herrmann. Aber auch er sieht die Gefahr, dass der aggressive Wahlkampf Wechselwähler am, in Anführungszeichen, linken Rand der Partei vertreiben könnte, in die Arme der FDP oder auch der CVP.
Es gibt aber noch ein anderes Risiko, dass die SVP natürlich ihre potenziellen Partner so verärgert, dass es schwieriger sein wird, Koalitionen zu schmieden, dass es eventuell eben für Blocher dann schwieriger sein wird, von den Kollegen gewählt zu werden und dass es auch schwieriger ist für Kandidierenden für den Ständerat, Mehrheiten zu gewinnen, wenn die SVP so stark wieder auf ihre Kernwählerschaft fokussiert.
Die SVP könnte also bürgerliche Freunde verlieren. Das kritisieren jetzt, gut 5 Wochen vor den Wahlen, immer mehr auch Kreise aus der eigenen Partei.
Inlandredaktor Oliver Washington. Die große Unsicherheit an den internationalen Finanzmärkten, genährt von der US-amerikanischen Hypothekarkrise, ist schuld, dass die Europäische Zentralbank vor einigen Tagen beschloss, ihren Leitzins nicht zu erhöhen. Abwarten ist dort die Devise. Anders geht die Schweizerische Nationalbank vor. Sie erhöht den Leitzins, wie gehört, um 0,25 Prozentpunkt auf 2,75%, trotz Finanzkrise. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Wirtschaftsredaktor Urs Sigrist. Urs Sigrist, warum diese Zinserhöhung trotz Krise?
Ja, begründet wird die Erhöhung in erster Linie mit den guten Aussichten der Schweizer Wirtschaft. Die Nationalbank schätzt, dass die Schweizer Wirtschaft in diesem Jahr gegen 2,5% wächst. Das ist immer noch viel mehr oder deutlich mehr als Anfang Jahr erwartet worden war. Und auch wenn sich dieses Wachstum im nächsten Jahr etwas abschwächen dürfte, so ist das für die Schweiz ein gutes Wirtschaftswachstum. Kein Grund also, nicht weiter eben an der Zinsschraube nach oben zu drehen, so wie das die Nationalbank jetzt zum 8. Mal hintereinander gemacht hat.
Sind also die Probleme an den Finanzmärkten gar nicht so schlimm?
Ja, das ist wohl so, zumindest im Moment, denn auch die Inflationsgefahr, das zweite wichtige Merkmal für einen solchen Zinsentscheid, auch diese Inflationsgefahr hat sich zwar leicht erhöht, aber eben auch nicht wegen der Kreditkrise, sondern wegen des hohen Ölpreises, $80 pro Barrel, das ist sehr hoch, das drückt auf die Preise und auf die Preise drückt auch der tiefe Frankenkurs. Auch da kann die Nationalbank mit einem höheren Zins zumindest jetzt eben gegensteuern, so wie sie das jetzt gemacht hat.
Und doch, die Europäische Zentralbank sieht das offenbar anders. Sie will abwarten. Weshalb diese unterschiedliche Einschätzung?
Ich denke, vor allem der Druck in der Schweiz auf die Zinsen zu erhöhen, der war höher als in Europa. Dort liegen die Zinsen bei 4%, in der Schweiz am Markt effektiv auch schon jetzt bei fast 3%. Also hat sich die Nationalbank da jetzt mit diesen 2,75% dem Markt einfach nur angenähert. In der grundsätzlichen Einschätzung ist man sich allerdings einig, die konjunkturelle Situation ist gut, die Weltwirtschaft läuft und auch wenn es nun in den USA wegen der Kreditkrise wirtschaftlich schlechter läuft, so springen da andere Länder ein, etwa die Märkte Chinas oder Indiens. Devise also der Nationalbank und der Europäischen Zentralbank, kein Grund zu allzu großer Besorgnis oder gar zu Panik und um die Auswirkungen der ganzen Kreditkrise dann effektiv zu beurteilen, dafür ist es beiden Banken noch zu früh.
Seit 4 Jahren erhöht die Schweizerische Nationalbank den Leitzins nun kontinuierlich. Was bedeutet dieser neue Dreh an der Zinsschraube für die Schweizer Wirtschaft?
Es ist, denke ich, ein Signal der Stärke. Der Wirtschaftssachverband Economy Suisse sieht den Entscheid als Zeichen auch für den robusten Aufschwung in der Schweiz. Es ist aber auch ein Zeichen an die internationalen Märkte, ein Signal, die Kreditkrise ist wohl gar nicht so schlimm. Es gibt also keinen Grund, weiter in den Schweizer Franken zu flüchten. Und in der Schweiz, da ist es allerdings auch ein Zeichen, dass die Hypothekarzinsen weiter steigen könnten. Zwar haben die Banken im Moment keine solche Anpassung im Sinn, doch es ist klar, nach diesem Zinsentscheid der Schweizer Nationalbank steigt auch der Druck auf die Mieten.
Informationen von Wirtschaftsredaktor Urs Sigrist. Der Schweiz geht es gut, genau das zeigt ja auch der Zinsentscheid der Nationalbank. Wachstumsmeldungen sind wieder der Normalfall. Und immer wird darauf verwiesen, dass der Finanzsektor des Landes einen großen Anteil habe an den wirtschaftlichen Erfolgen. Ausgerechnet dieser Sektor aber legt jetzt eine Studie vor, die nachzuweisen versucht, der helvetische Finanzplatz sei nicht mehr stark genug. Um wieder wettbewerbsfähig zu werden, brauche es griffige Maßnahmen. Erstaunlich, Priscilla Imboden.
Die Schweiz befindet sich im internationalen Finanzgeschäft auf Platz 3. In der privaten Vermögensverwaltung sind die Schweizer Banken weltweit Nummer 1. Trotzdem klagen die Bankiervereinigung, der Schweizerische Versicherungsverband und die Schweizer Börse, denn der Schweizer Finanzplatz wächst weniger stark als die Konkurrenz. Pierre Mirabeau, Präsident der Bankiervereinigung, erklärt weshalb.
Also wir haben einige wichtigen Zweige verpasst. In den 80er Jahren mit der Stempelsteuer ist der Devisenhandel und der Goldhandel komplett von der Schweiz verschwunden nach London. In den 90er Jahren der großen Aufschwung der Fondsverwaltung ist komplett nach Luxemburg gegangen. Und jetzt möchten wir nicht, dass wir wieder eine Kurve verpassen, indem wir die Hedgefondsindustrie nicht in der Schweiz anziehen können.
Um den Finanzplatz zu stärken, legen die Finanzmarktvertreter einen Masterplan vor. Bessere Ausbildung und Forschung, eine starke Aufsicht und tiefere Steuern sollen das Geschäft mit dem Geld in der Schweiz stärker beleben. Außerdem wollen sie das Lobbying intensivieren, erklärt Pierre Mirabeau.
Wir haben uns nicht genügend einigen können mit der Politik und mit der Verwaltung in einer Sinn, wo wir nicht genügend gezeigt haben, wie viel Steuerzunahme in der Schweiz kommen können, wenn man neuen Geschäftsfeld in der Schweiz anziehen kann.
Das holt die Finanzindustrie nun nach. Nach dem Masterplan würden die vorgeschlagenen Massnahmen bis 2015 rund 60'000 neue Stellen schaffen und Steuereinnahmen von 14 Milliarden Franken generieren. Erstaunlich hohe Zahlen, aber auch höchst unrealistische. Das erklärt Beat Bernet, Direktor des Institutes für Banken und Finanzen der Universität St. Gallen.
Das ist sicher eine sehr optimistische Prognose, das kann man kaum anders bezeichnen, vor allem wenn man bedenkt, dass in den vergangenen 5 Jahren mit sehr guten Rahmenbedingungen für den Finanzplatz insgesamt das Wachstum recht bescheiden ausgefallen ist.
Beat Bernet bestätigt, dass der Schweizer Finanzplatz im Vergleich zur Konkurrenz an Terrain verliert. Das sei aber auch mit der globalen Entwicklung zu erklären. Es werden mehr Menschen im fernen Osten als hierzulande reich und beanspruchen die Dienste der Banken und Versicherungen dort. Da kann eine Schweizer Finanzplatzstrategie wenig bewirken. Die dringendste politische Forderung der Finanzmarktvertreter sind tiefere Steuern für Hedgefondsmanager. Das sei die Bedingung, dass sie in der Schweiz überhaupt ansässig würden, erklärt Beat Bernet. Aber
ob es reicht, das glaube ich nicht. Es wird noch eine ganze Reihe weiterer Punkte geben, die man hier diskutieren muss. Hedgefonds sind dort heute angesiedelt, wo Cluster von, also Ballungen von Wissen, von Leuten, von Fachleuten bestehen. Und da haben wir in der Schweiz wahrscheinlich noch einiges an deren gut zu machen.
Deshalb setzt der Masterplan Finanzplatz Schweiz auch in erster Linie auf bessere Ausbildung. Die Forderung nach tieferen Steuern für Manager von Hedgefonds birgt einiges an politischem Zündstoff. Hedgefonds sind umstritten, sie bescheren den Banken Traumrenditen, sind aber intransparent und bergen Risiken für das System. Aber auch sonst dürfte die Forderung zu reden geben. Schließlich hat auch der prominente und schwerreiche britische Fondsmanager Nicholas Ferguson neulich zu Protokoll gegeben, er fände es seltsam, dass er weniger Steuern bezahlen müsse als seine Putzfrau.
Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Das IKRK in Afghanistan, die Budgetdebatte in Berlin und die politische Polizei in Frankreich. Zuerst aber Wahlkampf in Basel-Land. Nicht selten bleibt der Bevölkerung bei der Erneuerung von Parlamenten und Regierungen bloß die Wahl zwischen Nuancen. Zu ähnlich sind sich oft die Politiker. Doch im Kanton Basel-Land buhlen zwei ganz verschiedene Kandidaten um den einen Sitz im Ständerat. Da ist einerseits der Sozialdemokrat Claude Janjak und andererseits Erich Straumann von der SVP. Und die Unterschiede beschränken sich nicht auf die Parteizugehörigkeit. Beat Giger.
Auf den ersten Blick scheint der 58-jährige Sozialdemokrat Claude Janjak die klar besseren Karten zu besitzen. Vor 8 Jahren kandidierte der Jurist aus Binningen bereits einmal fürs Stöckli. Damals verpasste er den Einzug in die kleine Kammer nur knapp. In der Zwischenzeit verschuf sich der eher am rechten Rand seiner Partei politisierende Janjak im Bundeshaus viel Respekt. Er gilt als seriöser Schaffer im Hintergrund, dem die Suche nach tragfähigen Allianzen wichtiger ist als bloßes Politspektakel. Dank seinem letztjährigen Amt als Nationalratspräsident verfügt Janjak zudem über einen beachtlichen Bekanntheitsgrad. Diese langjährige Berner Erfahrung versucht Janjak jetzt auch im laufenden Wahlkampf in die Waagschale zu werfen.
Jeder und jede, die nach Bern kommt, weiß, dass man eine gewisse Zeit braucht, bis man dort seinen Platz gefunden hat. Es wartet niemand auf einen. Und ich denke, das ist mein Vorteil, dass ich am 1. Dezember voll beginnen könnte im Interesse meines Kantons.
Damit spielt Claude Janjak klar auf seinen Gegner Erich Straumann. Dieser verfügt zwar auch über viel politische Erfahrung, allerdings nur auf kantonaler Ebene. Straumann wirkte während 8 Jahren als Baselbieter Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektor. Im vergangenen Frühling zog sich der 62-Jährige aus Altersgründen aus der Regierung zurück. Straumanns Leben als Frühpensionär im idyllischen Oberbaselbieter Dorf Wintersingen war jedoch nur von kurzer Dauer.
Es hat mich gereizt. Ich habe gehört, dass die bürgerlichen Parteien auch den Wunsch hatten. Und daher habe ich mich entschieden, nochmals in die Politik aktiv einzusteigen.
Während seiner Zeit als Regierungsrat wurde nicht selten der Ruf laut, Straumann sei seinem Amt nicht gewachsen. Der gelernte Bauer mit relativ bescheidenem Schulrucksack, sagen seine Kritiker, habe deshalb auch nicht das Format für den Ständerat. Doch trotz dieser Einwände, der gemäßigte SVP-Vertreter ist im Volk beliebt, seine Sprache kommt an, sein netter Umgang wird geschätzt.
Ich lebe so, wie ich bin, ich bringe mich auch so rüber und das ist wichtig. Die Bevölkerung hat nun die Möglichkeit zu wählen, will ich eher einen einfachen Menschen oder einen Studierten, einen Juristen oder einen Bauern.
Hier der einfache Bauer aus dem ländlich geprägten Oberbaselbiet, dort der intellektuelle Anwalt aus dem bevölkerungsreichen, urbanen, unteren Kantonsteil. Diese Polarisierung lässt Claude Janjak nicht gelten.
Ich kenne die Bevölkerung dort oben, ich weiß, wie sie tickt. Sie tickt im Übrigen gar nicht viel anders, denn der Kanton Basel-Landschaft hat eher eine städtische Bevölkerung. Wenn sie auch nach Gelterkinden gehen, wenn sie nach Sissach gehen, das sind große Ortschaften, die nicht hinter dem Mond sind, wie viele glauben, sondern das ist eine sehr offene und aufgeschlossene Bevölkerung.
Der gemäßigte Sozialdemokrat hofft deshalb, auch über die Agglomerationsgemeinden im sogenannten Speckgürtel rund um die Stadt hinaus zu punkten. Dies muss er auch, denn die letzten kantonalen Wahlen im Frühling haben es gezeigt, das Baselbiet ist ein klar bürgerlicher Kanton. Letztmals besetzte die SP in den 80er Jahren den Ständeratssitz.
Das war Beat Giger aus Basel. Der Konflikt in Afghanistan breitet sich in immer mehr Provinzen aus. Das Leid der Menschen nimmt zu, die Arbeit der Hilfswerke wird schwieriger. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, kann seine Hilfe aber trotz wachsender Schwierigkeiten ausdehnen. Dies erklärte Reto Stocker heute in Genf. Er leitet die Delegation des IKRK in Kabul. Markus Mucklin hat mit ihm gesprochen.
Täglich kommt es zu Gefechten von Regierungstruppen und den US-geführten NATO-Kräften mit den Taliban-Kämpfen. So auch heute, melden die Agenturen aus Kabul. Der Konflikt eskaliert, bestätigt Reto Stocker, der Leiter der IKRK-Delegation in Afghanistan.
Heute ist mehr als die Hälfte von Afghanistan ganz klar unter Kriegseinfluss. Der Krieg kennt verschiedene Formen. Es können sporadische Attacken sein. Das ist vor allem in Regionen etwas nördlicher der Fall. Im Süden gibt es doch sehr häufig, was wir einen konventionellen Konflikt nennen. Das heißt teilweise mehrstündige oder sogar tägige Gefechte.
Für die afghanische Bevölkerung wird die Lage zusehends prekär. Erst noch nach dem Sturz des Taliban-Regimes machte sie sich daran, das Land nach Jahrzehnten Krieg neu aufzubauen. Das steht nun nicht mehr im Vordergrund, beschreibt Reto Stocker die aktuelle Lage.
Das Konzept von Entwicklung oder langfristiger Hilfe ist in den Augen des IKRKs zurzeit in ungefähr der Hälfte von Afghanistan nicht mehr möglich.
Die Menschen haben kaum mehr Zugang zu medizinischer Grundversorgung. Sie können, sofern sie ihre Böden überhaupt noch bebauen können, die Ernte nicht mehr verkaufen. Es sei zu gefährlich, die Produkte zu den Märkten zu fahren. Viele Menschen ziehen bereits wieder weg aus ihren Dörfern. Sie flüchten in die Städte oder haben ihr Land wieder Richtung Pakistan verlassen, woher sie vor ein paar Jahren nach Afghanistan zurückgekehrt waren. Auch die humanitären Organisationen sind Opfer des Krieges. Sie können vielerorts nicht mehr helfen, denn auch sie sind gefährdet, wenn die Taliban sie als nicht unparteiisch einstufen, weil sie Programme der Regierung unterstützten. Das IKRK nimmt allerdings eine Sonderstellung ein. Es wird allseits als neutral respektiert. Das zeigte sich jüngst, als die Talibans die südkoreanischen Geiseln freiließen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hatte es erst möglich gemacht, dass es zwischen den Talibans und Südkorea zu Verhandlungen kam. Hinzu kommt die spezielle Beziehung des IKRK mit der nationalen Rotkreuzgesellschaft.
Wir sind in der privilegierten Situation, dass wir mit dem afghanischen Roten Halbmond zusammenarbeiten können. Das ist eine nationale Gesellschaft mit ungefähr 20.000 freiwilligen Helfern, die natürlich immer noch in genau den gleichen Dörfern, die vielleicht vor 3 oder 4 Jahren noch unter der Kontrolle der Regierung waren und heute stark beeinflusst oder kontrolliert von der Opposition sind. Und diese Leute helfen dem IKRK natürlich, verschiedenste Dienstleistungen immer noch wahrnehmen zu können.
Das IKRK leistet vor allem medizinische Hilfe. Es unterstützt über das ganze Land verteilt mehr als ein Dutzend Spitäler, auch solche in heftig umstrittenen Regionen. Und diese Hilfe wird das IKRK in den nächsten Monaten noch massiv ausbauen.
Markus Mucklin. Wenn es im Deutschen Bundestag ums Budget geht, dann war das in der Vergangenheit selten ein Vergnügen. Doch anders als sonst konnte die Regierung die Debatte der letzten 4 Tage gelassen verfolgen. Denn Deutschland ist im Aufwind. Die Wirtschaft wächst, die Steuereinnahmen sprudeln und noch nie hatten seit der Wiedervereinigung so viele einen Job wie jetzt. Trotzdem ist die Opposition unzufrieden. Aus Prinzip natürlich, aber nicht nur. Ursula Hürzeler aus Berlin.
Angela Merkel strahlte, sie lächelte und sie lobte. Die frühere Regierung für deren Reformen, die Arbeitnehmer für die Zurückhaltung bei den Löhnen, die Unternehmer für deren Flexibilität. Und natürlich lobte sich die Kanzlerin auch ein wenig selbst. Denn jetzt, so Merkel, seien die Weichen richtig gestellt, das zahle sich aus.
Im Kern erzählt der Aufschwung, den wir jetzt erleben, eine großartige Erfolgsgeschichte. Die Geschichte, wie Deutschland gleichzeitig Aufbauleistung in den neuen Bundesländern und Globalisierung bewältigen kann. Und meine Damen und Herren, wer das geschafft hat, dem braucht auch vor den Veränderungen des 21. Jahrhunderts nicht bange zu sein.
Bei so viel demonstrativer Zuversicht mochte Vizekanzler Müntefering heute nicht zurückstehen. Denn als Arbeits- und Sozialminister merkt er am schnellsten, wenn es wieder aufwärts geht. 124 Milliarden umfasst sein Budget, das sind mehr als 40% des gesamten Bundeshaushalts. Jetzt, da die Zahl der Arbeitslosen allein im letzten Jahr um über 600.000 gesunken ist, sieht der Sozialdemokrat wieder Spielraum.
Es geht darum, Wohlstand auf hohem Niveau für dieses Land dauerhaft zu haben und das, was da an Wohlstand ist, auch gerecht zu verteilen. Alle sollen etwas davon haben.
Fragt sich nur wie. Denn tatsächlich sind die Früchte des Aufschwungs bei vielen Deutschen noch gar nicht angekommen. Fraß zunächst die erhöhte Mehrwertsteuer einen Teil des Einkommens weg, sind es nun die gestiegenen Preise bei Lebensmitteln, Energie, Rente und Gesundheit. Für die FDP ist deshalb klar, dass die Regierung zumindest die Sozialabgaben drastisch senken müsste. Damit, so Heinrich Leonhard Kolb, würden viele Haushalte entlastet, die momentan vom Staat übermäßig geschröpft würden.
Für eine vierköpfige Familie sind das in diesem Jahr ganze 1400 Euro mehr Belastung, die es zu verkraften gilt. Das sind keine Peanuts, das ist viel Geld. Und deswegen fordere ich, Münte, rück die Kohle raus. Worauf warten Sie eigentlich noch?
Von derartigen Forderungen halten die übrigen Oppositionsparteien rein gar nichts. Grüne und Linke sorgen sich vielmehr um jene, die immer stärker in die Armut absinken. So kommen rund 1 Million Beschäftigte im Niedriglohnsektor nur dank staatlicher Zuschüsse überhaupt auf ein Existenzminimum. Und bei den 3,7 Millionen Arbeitslosen sind mittlerweile 70% davon schon über ein Jahr ohne Job. Leidtragende sind häufig die Kinder. Wer da noch von einer Erfolgsgeschichte spreche wie die Kanzlerin, sagt Oskar Lafontaine von der Linken, sei schlicht obszön.
Wenn die Politik der Umverteilung von unten nach oben, Mehrwertsteuererhöhung plus Unternehmenssteuersenkung fortgesetzt wird, dann verarmen immer mehr Menschen in Deutschland und haben keine Zukunft hier in Deutschland und keine Zuversicht.
So weit will es die Regierung nicht kommen lassen. Arbeitsminister Müntefering prüft derzeit, ob die Unterstützung von Hartz-IV-Bezügern erhöht werden soll. Und Familienministerin von der Leyen will mehr Geld ausgeben für bedürftige Kinder. Denn dass mittlerweile in Deutschland über 2 Millionen Kinder an der Armutsgrenze leben, das wollen auch sie nicht länger hinnehmen. Es passt ja auch schlecht zu einem Land, das wirtschaftlich wieder Fuß gefasst hat und alle am Aufschwung beteiligen will.
Deutschland-Korrespondentin Ursula Hürzeler. Die Ursprünge des innenpolitischen Geheimdienstes von Frankreich, der sogenannten Renseignements Généraux, reichen in die napoleonische Zeit zurück. Nun schickt sich ausgerechnet jener Mann an, sie abzuschaffen, dem nicht selten selbst bonapartistische Allüren vorgeworfen werden, Nicolas Sarkozy. Er will das Ende der legendären und hochumstrittenen politischen Polizei Frankreichs, oder doch zumindest fast. Aus Paris, Philipp Scholkmann.
Man kann sich sicher sein, wenn es wieder mal irgendwo brodelt in Frankreich, die Agenten der Renseignements Généraux sind nicht weit. Mal stehen sie ganz harmlos mit dem Zählrahmen am Straßenrand. Die offizielle Erfassung der Teilnehmerzahlen an sämtlichen der vielen politischen Kundgebungen gehört zu ihren Aufgaben. Häufig aber sind sie viel diskreter unterwegs, sammeln Indizien für den Frustrationsgrad in explosiven Vorstädten, beweisen Sitzleder in endlosen Vollversammlungen der linksaktiven Szene, beobachten Autonomiebewegte in den korsischen Bergen an der bretonischen Küste. 3000 Spitzel sind es offiziell und eine unbekannte Zahl von freien Zuträgern überall dort im Land, wo Paris Zellen für Unruhe oder Anfeindung vermutet. Eigentlich seit Napoleon geht das so und im Grunde wurden Auftrag und Name dieses politischen Geheimdienstes über die Jahrhunderte hinweg kaum verändert, nur jeweils der neuen Lage angepasst. In den 50er Jahren mit dem Algerienkrieg kamen die Spannungen in den Einwanderungsquartieren hinzu, später die sozialen Protestbewegungen. Doch die Agenten sind seit jeher auch verpflichtet zur simplen Wahlprognose, die via Präfekturen ins Innenministerium einläuft und der jeweiligen Regierungspartei einen Wissensvorsprung über die politische Stimmungslage im Land gibt. Offiziell wurde die Bespitzelung der großen Parteien zwar vor gut 10 Jahren abgeschafft, doch noch voriges Jahr führten die Renseignements Généraux eine Fiche über den Umweltberater von Ségolène Royal, einen früheren Greenpeace-Mann. Das alles machte und macht den Dienst natürlich hoch umstritten und die Geschichte der Renseignements Généraux ist entsprechend reich an Eklats. Andererseits, wenn jeweils Auszüge aus den Geheimberichten über die Banlieue in die Medien gelangten, zeigte sich, dass die Agenten schon seit Jahren einen wesentlich lucideren Blick auf die enormen sozialen Spannungen in den Vorstädten hatten, als die Schönreden der Politik noch vor kurzem vermuten ließen. Nicolas Sarkozy will die Renseignements nun zusammenlegen mit dem ordentlichen und viel leistungsfähigeren eigentlichen Inlandgeheimdienst DSD. Der Präsident setzt damit einen ersten Stein auf seiner sonst noch reichlich vagen Großbaustelle Verwaltungsreform. Ein Teil der Renseignement freilich wird gleichzeitig ausgegliedert und lebt weiter, ein Teil der Aufgaben wird intern neu verteilt. Denn so wie es aussieht, mag trotz Reformeifer auch der neue Hausherr des Élysées nicht ganz auf die politischen Ohren der Regierung draußen im Land verzichten.
Das war Frankreich-Korrespondent Philipp Scholkmann. Und das war der Echo der Zeit. Verantwortlich war Annelies Tennisch, für die Nachrichten Daniel Knoll, am Mikrofon Simon Fatzer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.